Heute im New Lawyers Podcast Robert Michels, Europe People Partner und Leiter europäische und globale Blockchain-Kapitalmarktpraxis bei Dentons.
Echtes Diversity Management darf nicht darin ausarten, dass Kanzleien sich versuchen, voneinander abzugrenzen und sagen, wir sind die Tollsten in Diversity, wir sind die Tollsten in Mental Health. Das ist genau das Falsche, weil sonst komme ich nicht zu dem ganzen Ziel. Wir müssen das als gemeinsame Aufgabe betrachten.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Magdalena Öl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Robert Michels ist Europe People Partner und leitet die europäische und globale Blockchain-Kapitalmarktpraxis bei Dentons. Neben seiner Rolle als Partner engagiert er sich nicht nur für Mental Health, Social Impact und Entertainment-Themen, sondern leistet auch einen großen Beitrag für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Beim Best of Legal Award der Wirtschaftswoche durften wir ihm hierfür bereits den Award im Bereich Diversity überreichen. Heute ist er in unserem Podcast zu Gast und ich freue mich, über all diese spannenden Themen mit ihm zu sprechen. Hallo, lieber Robert.
Hi, Magdalena. Schön, dich zu sehen oder zu hören.
Ja, ebenfalls. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast, aber wir starten ja immer mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und da bin ich bei dir sehr gespannt, denn ich wollte dich fragen, was du eigentlich als Kind werden wolltest.
Als Kind? Also die erste Erinnerung an einen Kindheitswunsch, ich weiß gar nicht, ob das Berufswunsch war. Ich habe als Kind sehr oft in einem Flur Fußball gespielt, immer nach der Schule. Und die Story oder die Dramaturgie war jedes Mal die gleiche. Ich habe entweder bei der Fußball-Bundesliga oder beim Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft das entscheidende Tor geschossen. Und als größeres Kind, wenn ich gefragt wurde, was ich möchte, dann habe ich mich sehr oft in die Position von dem Sänger von Depeche Mode, Dave Gahan oder Robbie Williams, wenn er Angels singt, versetzt, dass vor mir begeisterte Zuhörerinnen sich befinden. Und ich habe mir das eigentlich so erklärt, dass ich diese Emotionen gesucht habe. Also mir geht es nicht drum oder ging es nie drum, das Geld von einem Fußballprofi zu haben oder vielleicht ein bisschen Ruhm, ehrlich gesagt. Oder aber das Leben von einem Rockstar. Es ging, glaube ich, wirklich um diese Emotionen, die überspringen und das, was du bei anderen Menschen auslösen kannst.
Aber das kann man ja im Anwaltsberuf durchaus auch ab und zu, oder?
Ist schwerer, die Mandanten und die Kolleginnen muss man sich teilweise noch backen, aber Emotionen spielen nicht immer eine Rolle, aber immer öfter. Jetzt im Berufsalltag.
Aber die Emotionen spielen bei den Themen, die du dir ja noch zusätzlich on top deiner Anwaltstätigkeit ausgesucht hast, durchaus eine Rolle. Dazu kommen wir auch auf jeden Fall später. Lass uns aber jetzt mal bei Dentons einsteigen. Du bist ja aktuell Partner bei Dentons und warst 6 Jahre auch Managing Partner am Frankfurter Standort. Wie kam es erstmal dazu, dass du Partner in einer großen internationalen Kanzlei geworden bist?
Okay, wenn ich ganz klein bisschen ausholen darf, also ich komme aus Saarbrücken, da lege ich Wert drauf. Und
ist Saarbrücken denn, da muss ich einhaken, ist Saarbrücken denn ein Besuch wert? Ich war noch nie in Saarbrücken.
Ja, natürlich, absolut. Insbesondere der St. Johanna Markt oder aber der weltberühmte Ludwigspark, wo unsere Fußballmannschaft spielt, die dieses Jahr wahrscheinlich im DFB-Pokalfinale stehen wird.
Okay, verstehe. Das halte ich mal so fest.
So besonders groß oder angesehen ist das Saarland natürlich wiederum dann nicht. Ich habe dann, glaube ich, mich von einem Schulfreund oder sogar Kindergartenfreund beeinflussen lassen und habe dann Jura studiert. Und gegen Ende des Referendariats kam ich zu der Wahlstation dann nach Frankfurt, zu Sherman Sterling. Das war Sommer 98. Und das war so die Zeit nach der Hochzeit vom neuen Markt. Ich war da im Kapitalmarktteam. und Börsengänge rauf und runter, teilweise mehrere an einem Tag, und das hat mich gepackt und ich habe dann sofort, war ich Feuer und Flamme, dort auch anzufangen. Und das war dann mein Bereich, wo ich reingefallen bin, auch wahrscheinlich zufällig, Kapitalmarktrecht. Und das hat mich dann nicht mehr verlassen. Nach 7 Jahren Sherman, was dann 7 Jahre eine deutsche Boutique, sage ich mal, Baden-Burkhardt. Und dann 2011 kam ich zu Salens. Und aus Salens wurde erst 2 Jahre später Dentons. Ich wurde Partner schon bei Baden-Burkhardt und bin als Partner dann auch zu Salens gewechselt. Und das war dann erst der Anfang, glaube ich, den man auch nicht planen kann, für eine etwas buntere und etwas außergewöhnlichere Karriere oder auch inhaltliche Auseinandersetzung.
Und was würdest du sagen, macht Dentons insbesondere aus? Also was unterscheidet vielleicht die Station auch von Stationen, in denen du davor warst?
Also ich bin mittlerweile nicht mehr überzeugt davon, ob Unternehmen oder auch Kanzleien wirklich so eine besondere DNA haben, wie es teilweise Marketingabteilungen propagieren. Das hat damit zu tun, dass egal wo ich bin, in welcher Kanzlei, in welchem Unternehmen, ich am Ende des Tages mit Menschen zu tun habe. Und Menschen sind meistens menschlich und da gibt es gute Menschen oder Menschen, mit denen ich mich gut arrangieren kann, Menschen, mit denen ich mich perfekt arrangieren kann. Aber ich weiß nicht, ob immer nur der Arbeitgeber da der entscheidende Driver dafür ist. Was ich aber wirklich guten Gewissens sagen kann, ist, ich habe ja vorhin schon angedeutet, Dentons gibt es erst seit etwas über 10 Jahren. Und auch wenn das nicht immer erlaubt war zu sagen, wir haben in einer gewissen Sinn, und dann, damit kannst du was anfangen, eine Startup-Kultur oder eine Startup-Mentalität. Weil bei uns waren die Wege, die Abläufe, die Prozesse noch nicht jahrzehntelang etabliert. Wir sind in so vielen Ländern, wir sind mit so vielen Büros vertreten. Da gibt es kein einheitliches Maß, was über alle Standorte oder über alle Berufsträgerinnen gestülpt wird. Deshalb haben wir schon eine gewisse Grundflexibilität on the ground und wir nennen das Polyzentrik. Und ich glaube an die Polyzentrik und das stimmt auch wirklich und das ist dann ein Unterscheidungsfaktor, dass wir keine so stark dominierende Kultur, keinen so stark dominierten Standort haben und eine gewisse Flexibilität haben. Je mehr Flexibilität ich gebe, das ist nicht alles nur positiv. Freiheit kann man auch in gewisser Form missbrauchen. Aber das ist was ich an Dentons so unfassbar geschätzt habe über die Jahre. Ein gewisses Maß an Freiheit. Und ich glaube, in keiner anderen Kanzlei der Welt hätte ich das machen können oder mich so entwickeln können, wie ich mich dann entwickelt habe.
Ja, da hört man auch direkt das Wort Gestaltungsmöglichkeit raus. Das heißt ja, mit einer gewissen Freiheit kommt eben auch diese Möglichkeit, Dinge so auszugestalten, wie man sie sich vorstellt. Und im Vorgespräch hattest du das auch schon gesagt. Deswegen, ich finde das ein toller Punkt. Deswegen spreche ich ihn an. Das wird bei euch nicht sehr hierarchisch gehandhabt, ne? Also auch als Associate hätte man die Möglichkeit, da auch sein eigenes, ja, ich sag mal ein bisschen sein eigenes Ding mitzubringen und das auch in die Kultur oder zumindest in die Kultur innerhalb des Teams einfließen zu lassen.
Naja, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt das absolute Schlaraffenland wären und das wäre sicherlich auch nicht wahr. Aber ich denke schon, dass es Beispiele gibt, von denen ich auch erzählen kann, wo bei uns andere Wege, andere Abläufe, ein anderes Herangehen möglich war. Und bei Salens zum Beispiel war noch, kann ich mich sehr gut erinnern, die Marketingbotschaft am Anfang, a different approach. Das hat mich auch damals, ehrlich gesagt, ein bisschen gecatcht, um überhaupt zu Salens zu kommen. Und ich glaube, teilweise machen wir einen anderen Approach.
Hast du ein gutes Beispiel, weil du schon gesagt hast, dir schwebt was im Kopf rum?
Dann würde ich am besten was erzählen, was ich auch gemacht hat oder wo ich mitentwickeln durfte. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren wurde ich kontaktiert über LinkedIn von jemandem, der sportbegeistert ist, meinem heutigen Freund Axel Poth, der gesehen hat, dass ich für ein bisschen Fußball, für ein bisschen Bund für Sport stehe und er hatte viele Angebote von anderen Kanzleien. Er hat sich aber dann für Dentons entschieden, weil wir ihm die Möglichkeit gegeben haben oder ihm zugesichert haben, er kann seine Affinität für Sportrecht und für Sport im gewissen Maße ausleben. Jetzt muss man wissen, bei Axel, er hat 10 Jahre lang bei Bayern München in den Nachwuchsteams im Tor gestanden. Er hatte eine Station beim VfL Wolfsburg in der Rechtsabteilung. Er brennt für Sport, er brennt auch für Sportrecht. Und dann kam er zu uns und hatte die Idee, eine Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen. Und wir haben ihm dann das Budget, die Mittel an die Hand gegeben, die Dentons Sport Talks gemeinsam mit anderen Partnern und mit mir aufzubauen. Und heute, nach 4 verschiedenen Veranstaltungen, kann man sagen, dass die Dentons Sport Talks sich schon in der deutschen Sportszene etabliert haben und ein beliebtes Format sind, wo sowohl Vereine, Verbände als auch SpitzensportlerInnen vorbeikommen. Wir haben die nur an Nachhaltigkeit und Diversität ausgerichtet übrigens. Aber das ist jetzt so ein kleines Beispiel, um zu sehen, da ist jemand, der kommt im First Year, der hat ein absolutes Brennen für einen Sektor. Und dem gibt man die Möglichkeit, sich auszutoben, in gewissem Maße natürlich. Also es ist kein Freibrief, aber da kann man das Unternehmertum früh lernen.
Ja, toll. Und hat ja auch einen Nebeneffekt, denn Leute, die daran teilnehmen, sind vielleicht potenzielle Mandanten oder generell kann man mit anderen Kanzleien, mit anderen Akteuren dadurch stärker in den Austausch gehen und das in einem sehr coolen Format. Also perfektes Beispiel.
Darf ich da jetzt gerade, weil es so aktuell ist, ja, noch mal ergänzen? Ich war nämlich, oder wir waren zusammen letzte Woche noch beim Ball des Sports. Und kurz danach, das ist die größte Benefizveranstaltung in Europa für die professionelle Spitzensportlerin, aber auch Parasportszene und bringt Sponsoren und die Sportwelt zusammen. Kurz danach kam bei ihm eine Bewerbung auf den Tisch, nur wegen seiner Visibilität, also eine Bewerbung, um als Anwältin bei Dentons anzufangen. Es kam aber auch für eine große Sportkonferenz, die im Herbst ist, eine Speaker-Einladung. Und das ist nicht oft, dass Anwälte eingeladen werden, aber er konnte über die Dentons Sport Talks da wirklich eine Sichtbarkeit aufbauen, die so weit geht, dass sich Menschen bei Dentons bewerben, die natürlich dann eine Affinität zu dem Sektor auch haben.
Ja, klar. Kleine Fußball-Community, die da bei euch entsteht oder schon entstanden ist.
Ja.
Nochmal Überleitung zu deinem Fachbereich, hat ja eigentlich nicht so viel mit Fußball zu tun, oder?
Ja, Fußball und Kapitalmarktrecht oder Fußball und Blockchain ist noch nicht im Detail ausgereift und eine Erfolgsstory, aber es hat auch was damit zu tun. Aber du hast völlig recht, erstmal ist das von Sport losgelöst. Das war, wie ich anfangs gesagt habe, Zufall oder auch nicht, wenn man an Bestimmung glaubt, dass ich in diese neue Marktszene reingeworfen wurde und meine ersten Projekte oder meine erste Arbeit halt mit Börsengängen zu tun hatte. Und das 20 Jahre später muss man natürlich sagen, die Zeiten, wo pro Woche 10 Börsengänge waren, die sind vorbei. Und so hat sich natürlich auch der Markt gedreht und ich bin dann zusätzlich in den Bereich alternative Finanzierung, also Alternative Finance, ein sehr interessantes Modell, was sich noch nie so richtig durchgesetzt hat, aber mega spannend ist, ist eigentlich der Gedanke des Crowdfundings. Und dann on top, so seit circa 7 Jahren, natürlich der Megatrend digitale Finanzierung über Blockchain. Aber da muss ich auch viel, viel Vertrauen noch aufbauen. Aber genau wie in der Welt, in der Gesellschaft, ist in dem Bereich Kapitalmarktrecht gerade die Transformation zu digitaler Finanzierung, also digitale Finanzinstrumente auf der Blockchain zum Beispiel.
Wie sieht denn eine Blockchain-Finanzierung aus? Oder wie würdest du das deiner Oma oder einem 5-jährigen Kind erklären?
Das ist in der Tat unfassbar schwer zu erklären. Wenn man es wirklich einer Oma oder auch einem Opa erklären wollte, kann man das so sagen, dass die erste Revolution in dem Sinne die Einführung des Internets war. Und ich glaube, das zieht auch oder das versteht dann vielleicht noch ein Oma oder ein Opa, weil es zum ersten Mal möglich war mit dem Internet, Informationen digital auszutauschen über die E-Mail oder über das Internet. Und jetzt, wenn man das 2.0, 3.0 nennen will, ist auf einmal möglich, nicht nur Informationen digital auszutauschen, sondern reale Vermögenswerte. Also ich kann reale Vermögenswerte digital von A nach B schieben, ohne den klassischen Weg über Intermediäre zu gehen, wie jetzt meine Bank. Teilweise auch, dass ich keine Börsen mehr dazwischen brauche. Mhm. Also es ist dieser digitale Brief, der auf einmal auch Vermögenswerte enthält. Mhm. Und damit natürlich sehr, sehr spannend.
Ja, und sehr, sehr modern, sehr aktuell. Du hast schon ein bisschen durchklingen lassen, dass du auch einen eigenen Management-Führungsstil hast. Was muss man sich vorstellen, wenn man mit dir zusammenarbeitet?
Geduld. Wie ich damals in die Rolle kam, das Frankfurter Büro leiten zu dürfen, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, woran ich mich orientieren soll. Und es kam dann der Gedanke auf, dass ich mir mal anschaue, was erfolgreiche Teams im Sport ausmacht und was ich davon auf die Wirtschaft oder auf einen Standort oder eine Kanzlei übertragen kann. Und das sind natürlich sehr, sehr viele Faktoren, die ein erfolgreiches Team im Sport und in der Wirtschaft beeinflussen. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich, glaube ich, einen Arbeitsalltag als Office Managing Partner angelegt habe, den ein oder anderen die ein oder andere etwas überraschend war. Mir wurde beispielsweise gesagt, dass ich zum Micromanagement tendiere. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, was das war, weil es gab mal, wir haben ja 4 Büros in Deutschland und die Support-Einheiten oder Business Services, die arbeiten mit allen 4 Standorten zusammen. Und da war mal an einem Standort war eine Personalie, wo im HR jemand eingestellt wurde. Und dann haben wir die anderen Office-Managing-Partner da später davon erfahren. Und ich habe dann den Kommentar gemacht, das nächste Mal würde ich das gerne vorher wissen und die Möglichkeit haben, mit einem neuen Mitglied im HR-Team zu sprechen, weil ich halt davon komme, es reicht, ein Mensch, eine Person, also Reibungen entstehen immer, aber das ist nicht nur eine Entscheidung für einen Standort, sondern das betrifft das Zusammenarbeiten von 4 Standorten. Das hat so viel Dynamik. Es gibt halt Menschen, die einen klassischen Führungsstil haben und sagen, Management darf wenig Zeit kosten und muss sehr, sehr effektiv sein, übersieht aus meiner Sicht, und da bin ich anders, die menschliche Komponente. Und es reicht wirklich aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung. Ich weiß nie, ob ich die richtige Entscheidung treffe. Ich weiß nie, ob ich mich für den richtigen entscheide. Aber ich möchte dann den Fehler auch bei mir sehen. Ich möchte sagen, ich habe die Person gesehen, ich habe sie eingestellt, ich habe das befürwortet. Das ist so ein Aspekt, dass ich schon versucht habe, dass die Teams oder dass es mir wichtig ist, dass die Teams miteinander arbeiten können. Und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen anders. Bei mir, auch wenn es bei Teams, erfolgreichen Sportteams, sehr wichtig ist, dass jeder weiß, wo sein Platz ist, habe ich halt gerne etwas Kreativität, dass Menschen nicht so eingeschränkt sind in eine Position, dass sie nicht nur ein Spielsystem machen können, dass sie sich auch einbringen können. Und das wiederum erfordert, dass ich die Menschen auch ein bisschen privat kenne. Und da kommt jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, wo viele sagen, nein, ich bin der festen Auffassung, dass du heute noch viel weniger Beruf und privat trennen kannst. Also du musst es irgendwo natürlich trennen. Also da möchte ich jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Aber, das habe ich auch mal gelernt, wir verbringen nirgends so viel Zeit im Wachzustand wie im Büro, beziehungsweise auch natürlich dann im Homeoffice mit Bürobezug. Da kann ich meine persönliche und meine private Komponente nicht immer völlig ausklammern. Ja, und deshalb ist es so wichtig, mit den Menschen auch mal über das rein Berufliche hinaus zu gehen und zu verstehen, was treibt sie, was treibt ihn gerade rum. Und das kommen wir später halt noch drauf. Das ist halt auch der Kern von funktionierenden Teams, dass ich dieses Vertrauen und dieses Aufeinander verlassen können, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich irgendwo auch im Safe Space zum Beispiel anvertrauen. Also das waren so die Aspekte, dass das Menschliche in Teams für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und damit auch in jedem Mensch ein riesen oder ein großes Talent steckt, was man entdecken sollte. Und das, glaube ich, ist unser großes Problem, losgelöst von Kanzleien. Wir entdecken die Menschen nicht, wir entdecken die Talente nicht, weil wir in zu starre Rollen gepresst werden und immer sagen, es war schon immer so erfolgreich.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du den Award für Diversity bekommen hast oder für dein Engagement in dem Bereich, weil genau darum geht's ja. Oder wie siehst du das?
worum es bei Diversity geht oder worum es in der Welt geht. Es geht um den Menschen. Um den Menschen oder um das Menschliche in den Menschen anzusprechen, dass sie sich entwickeln können und ihre Kraft, ihre Energie, ihre Kreativität einbringen. So, und das kann ich besser machen, wenn ich mich in einem Büro, in einem Team gesehen fühle, respektiert fühle und das Gefühl habe, da kann ich auch mal an schlechten Tagen kommen oder da kann ich mich irgendjemandem auch mal anvertrauen. Diese Menschlichkeit, Diversity ist nicht immer positiv behaftet, wenn man den Namen benutzt, aber diese Menschlichkeit oder diese Teamfähigkeit sind für mich extrem wichtig.
Woher kommt der Eindruck, dass Diversity nicht immer positiv behaftet ist? Würdest du sagen, das ist vor allem in der Kanzleiwelt so? Oder ist das?
Naja, wir haben eine, aus meiner Sicht schon eine Gegenbewegung gegen Diversity, gegen Vielfalt. Und das allein wäre schon ein Podcast, glaube ich, wert, zu versuchen zu analysieren. Ich glaube, zum einen ist es, und das ist nicht nur in Kanzleien so, es ist in der Wirtschaft nicht gelungen, den Mehrwert von Diversity bis jetzt ausreichend herauszuarbeiten und den Menschen zu vermitteln, warum es wichtig ist. Wenn ich heute irgendwo hinkomme, egal, ob das ein Unternehmen oder eine Kanzlei ist, ist es mein Eindruck, dass wenn du mit dem Begriff Diversity kommst, der oder das Gegenüber sofort dazu tendiert, zu meinen, Diversity ist für die anderen, nämlich für die sogenannten underrepresented groups. Also, wegen mir jemand, der von der queeren Community ist. Wegen mir das Thema Frauen in Führungsposition oder Migration und. Dass aber bei den Menschen ankommt, dass Diversity für jeden ist und für jeden ein absoluter Gewinn ist, sich damit auseinanderzusetzen und anzufangen, die unbewussten Vorteile, die sich bei jedem Menschen durch die Prägung, durch die Kindheit, durch die Gruppen, die Bubble, in der man sich bewegt, aufgebaut haben, zu entdecken und dadurch ein besserer Mensch zu werden, das verebbt. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Verschulden von unserer Art, die Diversity-Industrie aufzuziehen. Da ist sehr viel sich gegenseitig feiern, da ist sehr viel Geschäftsmodell drauf, dass Unternehmen sich einkaufen bei irgendwelchen Veranstaltungen, 15.000, 20.000 Euro hinlegen, sich dann hinsetzen und sagen, mein Unternehmen XY ist super diverse, wir nehmen das alles ernst. Und bei uns gibt es keinen Rassismus zum Beispiel. Solche Vorfälle gibt es auf Panels, die bezahlt werden von DAX-Unternehmen, wo dann jemand hinstellt und sagt, bei uns Unternehmen, 50.000 Mitarbeiter, gibt es keinen Rassismus. Das ist halt eine Fehlentwicklung.
Und wie könnte man es besser machen? Beziehungsweise glaubst du, dass Teil der Überzeugungsarbeit auch ist, den wirtschaftlichen Vorteil von Diversität aufzuzählen oder aufzuzeigen? Weil das spielt ja auch nochmal eine große Rolle. Eine Kanzlei sagt, ich möchte meinen Umsatz erhöhen, ich möchte meine Ziele erreichen, ich möchte profitabler werden und so weiter. Ist es wichtig, Diversität da auch einzubeziehen in die Überlegungen dieser Art?
Das ist extrem wichtig. Die Frage ist nur, wie kann es gelingen? Ich gebe jetzt vielleicht mal aus meiner Sicht noch mal ein Beispiel, dass das ein bisschen illustriert, was ich vorhin versucht habe zu erklären, dieser Reflex, Diversity ist für die anderen. Jetzt im ganz aktuellen politischen Kontext. Die Menschen gehen auf die Straßen. Es ist gut, dass die Menschen auf die Straßen gehen, um Interesse an unserer Demokratie zu äußern. Für mich ist die Frage, wogegen oder wofür bin ich dann als jeder Einzelne wirklich? Reicht es mir zu schreien gegen Faschismus, gegen Rechts, gegen was auch immer? Und was immer passiert, auch im normalen Kontext, im Unternehmen, dann heißt es ja oft, aber Robert, ich bin doch tolerant, wegen mir kann doch jeder machen, was er will. Aber das ist ja leider im Ergebnis dann doch nicht so. Sonst hätten wir diese Entwicklung nicht, wo wir oder wo sehr, sehr viele Menschen auf einmal für Toleranz, für Freiheit, für Individualität auf die Straßen gehen. Nochmal, die Gefahr ist, dass jeder, der auf die, oder viele, die auf die Straße gehen, sagen, ja, der Fehler läuft da irgendwo bei den anderen ab. Nein, und das ist, weil du gesagt hast, wie können wir was ändern? ich habe vor vielen Jahren mal einen Spruch gehört oder ein Zitat, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und es ging in die Richtung, du kannst die anderen Menschen oder du kannst einen anderen Menschen nicht ändern, du kannst nur dich selbst ändern. Boah, und ich stand da wie ein Ochs vom Berg und ich habe das nicht greifen können, ich habe das nicht verstanden. Aber heute, im Zusammenhang mit deiner Frage jetzt, wie kann ich was ändern? Ich bin überzeugt davon, dass es wirklich wahr ist, dass jeder nur bei sich selbst anfangen kann und sich selbst endlich hinterfragen. Und das passiert gerade in so etablierten Industrien, wie vielleicht jetzt in der Bankenwelt, in konservativen Industrien oder auch in einer Kanzlei. Wenn du auf die Führungsebene gehst oder wie die Führungsebenen besetzt sind, und jetzt kommt wieder der böse Spruch von alten, weißen Cis-Männern, da gibt es auch viel, viel Gute. Aber das ist auch natürlich ein Argument für Diversität, dass ich, wenn ich nur mit 10 Robert Michels zusammensitze, wahrscheinlich nicht die bahnbrechenden Lösungen oder Antworten auf die Fragen finden werde.
Und würdest du sagen, dass toxische Männlichkeit auch eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang? Du hast jetzt schon ein bestimmtes Männerbild erwähnt. Ist das im juristischen Bereich nochmal präsenter oder was sind deine Erfahrungen?
Ich polarisiere gern. Ich glaube, es gibt auch toxische Frauen bei uns, die, um in einer Kanzlei so weit zu kommen, also nicht bei uns in der Gesellschaft, meine ich, die den Pfad oder die sich so anpassen mussten an Verhaltensmuster von Männern und die vielleicht auch dann im Laufe der Zeit übersehen, welche Hürden Frauen in den Weg gestellt werden in der Kanzleienwelt. Es ist nicht, aus meiner Sicht nicht ein reines Thema von toxischer Männlichkeit. Es basiert eigentlich auf unserer Ausbildung und auf unserem Selbstverständnis. Wir sind als Rechtsanwälte in Wirtschaftskanzleien sind wir InteressenvertreterInnen. Und zwar von den Interessen unserer Mandanten. Und die Juraausbildung ist auch darauf gerichtet, Recht zu haben. Ja, immer so zu argumentieren, dass mein Ergebnis irgendwann passt. Und jetzt in der praktischen Arbeit muss ich auch noch die Interessen von jemand anderem vertreten. Sodass schon einleuchtend ist, dass der Weg, sich zu hinterfragen, extrem schwer ist. Ja, weil ich bin ja geleitet von anderen Interessen und ich bin erzogen, dass ich immer Recht habe. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir aufhören, immer das Thema so militant und so polarisierend zu betrachten. Es gibt Gründe, wieso Menschen so sind, wie sie sind. Das ist menschlich. Ja, und es bringt überhaupt nichts, auf alte, weiße Cis-Männer zu hauen, weil so ändere ich auch nichts. Der Weg, wie gesagt, der ist extrem schwer, aber es ist jedem Menschen Triggerpunkte zu setzen, damit wir anfangen, über uns selbst nachzudenken. Also dieser Grundkonsens, über sich selbst nachzudenken, ist eigentlich, so banal sie es anhört, der entscheidende Punkt.
Über sich selbst nachdenken spielt ja auch im anderen Kontext bei deinem Engagement eine große Rolle, und zwar Thema Mental Health. Da habt ihr ja auch oder seid ihr ja auch schon aktiv in diesem Bereich, ne? Viele benutzen das gerade als Schlagwort, sagen, okay, irgendwas müssen wir in dem Bereich tun. Ihr gehört zu den wenigen, die da auch nicht nur gesagt haben, wir müssen was tun, sondern ihr tut auch tatsächlich schon was für oder als Mental Health Initiative eurer Mitarbeiter.
Ja. Also jetzt sage ich auch wieder etwas provozierend. Der erste Schritt war, sich sowas wie mich anzuschaffen, sage ich jetzt mal, in meiner Rolle als Euro-People-Partner, der, wie gesagt, ich scheue manchmal den Begriff Diversity. Ich nenne es dann strategisches HR, Employer Branding in einer gewissen Art und Weise für die europäischen Standorte und der auch einen gewissen Teil seiner Zeit dafür zur Verfügung hat. Also ich bin nicht ein Token, der einen Titel hat, wie ich das an anderer Stelle teilweise sehe, und aber keine Zeit und Energie und Budget dahinter hat. Denn es ist eine der ganz wenigen Kanzleien, wahrscheinlich sogar die einzige, die diese Position eines Euro-People-Partner etabliert hat und sich leistet, in Anführungsstrichen, um einen Wandel oder um die Themen rund um Diversität und Mental Health umzusetzen. Jetzt ist natürlich bei vielen, und das will ich auch nochmal sagen, echtes Diversity Management darf nicht darin ausarten, dass Kanzleien sich versuchen, voneinander abzugrenzen und sagen, wir sind die Tollsten in Diversity, wir sind die Tollsten in Mental Health. Das ist genau das Falsche, weil sonst komme ich nicht zu dem ganzen Ziel. Wir müssen das als gemeinsame Aufgabe betrachten. Ich kann vielleicht nur sagen, was ich oder was wir gemeinsam entwickelt haben. Wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung zu unserer Betriebsärztin, die eine Fokus-Zusatzausbildung auf psychische Gesundheit hat, die sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat. Und wir organisieren regelmäßig Standort-Lunches und Austausch mit ihr. Wir fassen da auch durchaus sensible Themen an und geben da die Möglichkeit, oder wir geben jemanden ein Gesicht, wir geben einen Ansprechpartner, wo ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitende von Dentons, losgelöst von einem großen Meeting, ein Gesicht vor Augen hat, eine Stimme, ein Name, wo man sich hinwenden kann. Und dann haben wir natürlich, wie viele Kanzleien, gerade die internationalen Kanzleien, die Möglichkeiten, dass über People Assistance Programme es Adressen, Ansprechpartner gibt, wo man sich hinwenden kann. Zusätzlich bilden wir, das machen aber auch andere Kanzleien, sogenannte Mental Health First Aider aus, also Ansprechpartner innerhalb der Kanzlei, wo man sich hinwenden kann. Mein besonderes Thema, und da bin ich zum ersten Mal dann selbst betroffen, ist eigentlich mich mit der Thematik, was sind denn Herausforderungen für einen Mann, in Anführungsstrichen, und wie kann ich damit umgehen? Und da war jetzt ein Beispiel, dass ich eine Zusammenarbeit mit Movember habe, einem großen, großen NGO, was vor allen Dingen in Australien, UK und USA bzw. Kanada bekannt ist für die Arbeit, die im Zusammenhang mit Männergesundheit gemacht wird, also Krebsfrüherkennung, Hodenkrebsfrüherkennung, aber auch Mental Health. Und da habe ich zwei der Botschafter in unser Berliner Büro eingeladen und da war auch ein Ben Ellermann dabei. Ben Ellermann ist Rugby-Nationalspieler, ein Bär von einem Mann, wenn ich das mal so sagen kann. Und allein die Vorstellung, dass da jemand ist, der Rugby-Spieler ist, der per se als starker Mann gilt, der aber dann aus seinem Leben erzählt und auch zeigt, wie schnell was passieren kann. Und diese Geschichte ist jetzt nicht geheim. Ben hatte einen guten Freund und die wollten sich treffen. Und Ben hat den Termin von dem Treffen verschoben. Er hat gesagt, ich kann jetzt nicht um 12, komm doch um 3. Sein Freund ist Motorrad gefahren, hatte dann einen tödlichen Unfall. Und bei Ben war es so, er hat sich die Schuld daran gegeben. Ja, und das hat ihn in dieser Konflikt, diese Situation, dieser Selbstvorwurf hat ihn in ein Loch befördert. Und das ist auch das, was, wieso dieses Stigma um Mental Health oder um psychische Probleme so unfassbar dringend behoben werden muss. Niemand ist safe davor, dass am nächsten Tag und am gleichen Tag irgendetwas Unvorhergesehenes, irgendwas Schlimmes, Schreckliches, was das Leben verändert, passiert. Und das ist keine Schwäche, sondern wir müssen mit so einer Herausforderung dann umgehen. Und ich glaube, das, was ich oder was Dentons versucht, den Mitarbeitenden als Gefühl zu geben, ist, ihr seid nicht allein, es kann jedem passieren und Mental Health bzw. psychische Probleme sind wirklich nichts, was unter den Tisch gekehrt werden kann, sondern was allgegenwärtig ist. Und da hilft es leider, dass egal in welche Statistik du schaust, wie es jungen Studenten geht, wie es jungen SchülerInnen geht, es geht der Welt nicht gut oder es geht unserer Gesellschaft nicht gut. Und je offener wir damit umgehen, desto besser.
Was ich da auch ganz spannend finde, häufig wird ja dann auch mit der Leistungsfähigkeit argumentiert. Also zu sagen, es kommt aber auch darauf an, leistungsfähig zu sein. Und man kann nicht immer nur diese weichgespülten Sachen machen, die eigentlich nicht dazu führen, ja, die auch das Unternehmen, also die Kanzlei, aufs nächste Level zu bringen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufklärungsarbeit ist, zu sagen, nein, gerade diese Themen sind wichtig, weil sie die Leistungsfähigkeit langfristig erhalten. Und man natürlich auch, Retention spielt eine große Rolle. Wenn man jetzt beispielsweise den Fall nimmt, den du erzählt hast, jemand, der dann von seinem Arbeitgeber auch auf eine gewisse Art und Weise aufgefangen wird, Hilfe in der Situation bekommt, auch ein Verständnis entgegengebracht wird, das verbindet natürlich und kann sicher auch eine total gute Basis für eine sehr langfristige Zusammenarbeit sein. Also ich glaube, und daran habe ich auch gedacht, dass du ganz am Anfang gesagt hast, dass du dir auch bewusst die Zeit nimmst und Dentons dir auch die Möglichkeit gibt, in dieser Zeit, in der du dich um diese Themen kümmerst, eben keine Stunden zu machen, keine juristische Arbeit zu machen, dass das nochmal ganz wichtig wird, hier auch einfach ein starkes Argument zu haben, zu sagen, wir verzichten hier nicht auf Umsatz, sondern im Gegenteil, wir zahlen da auf langfristige Ziele ein, die sich aber sogar auch wieder rechnen. Also diesen Aspekt der Wirtschaftlichkeit da auch nochmal stärker einzubringen. Weil ich glaube, das sehen viele gerade in einem Kanzleiumfeld noch nicht so, die diese Themen häufig als ja, weichgespülte Themen empfinden. Würdest du das auch so sehen?
Da bin ich absolut bei dir. Es muss halt entgegengewirkt werden, dass bei Mental Health der Eindruck entsteht, es geht um Yoga, es geht um Smoothie, es geht um Work-Life-Balance. Also es geht natürlich irgendwo um Work-Life-Balance. Ja. Aber es geht in erster Linie drum, was die Generation von Talenten, die alle Kanzleien haben wollen, was die gerade umtreibt und worauf die einen Wert legen. Und das kann ich nicht nur verkaufen mit dem, wir haben es schon immer so gemacht und wir müssen doch profitabel sein oder wir müssen so viele billable hours haben. Das ist wichtig und natürlich sind wir in einem Wettbewerb und natürlich sind wir Wirtschaftsunternehmen. Ja? Das ist völlig klar und da will auch keiner dran schrauben. Es geht nur darum, kreativ mit Lösungen für die Herausforderungen umzugehen. Und diese Generation lässt sich halt nicht mehr verbrennen. Also es gibt natürlich noch Menschen, die alles geben, um Karriere zu machen, aber es ist nicht mehr so, wie ich früher angefangen habe. Das ist bei den Talenten so ein wichtiger Aspekt und da müssen Kanzleien Antworten finden und Modelle auch.
Du setzt dich ja generell auch stark sozial ein. Ein Herzensthema von dir ist die Initiative Mein Lichtblick. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Weil schon im Vorgespräch fand ich, du hattest da so tolle Geschichten und wirklich Positivbeispiele, was man da auch in seiner, ich sag mal, in seiner Freizeit noch zusätzlich bewirken kann. Dass ich glaube, es wäre sehr schön, wenn du die mit uns teilen könntest.
Ja. Ich glaube, irgendwo war das dann auch wieder Zufall. Mein Lichtblick ist eine Organisation oder ein Verein in Frankfurt, der schwerst kranken, behinderten, traumatisierten Kindern Wünsche erfüllt. Und ich wurde gefragt, ob ich bei diesem Verein Botschafter sein möchte und so eine Form von Botschafter für spezielle Wünsche. Und in der Tat konnte ich auch in dieser Funktion zwei, glaube ich, besondere Wünsche erfüllen. Einmal war es Jason, ein Junge, der eine Form von Entwicklungsverzögerung hat, eine sehr, sehr seltene Krankheit. Die gibt es, glaube ich, nur 200 Mal weltweit oder so registrierte Fälle. Und er hatte den Wunsch, Kevin Trapp zu treffen. Und jetzt kommen wieder die Geschichte, dass eins zum anderen kommt. Über die Dentons Sport Talks haben wir sehr, sehr gute Kontakte in viele CSA-Abteilungen von Sportvereinen, so auch die Eintracht natürlich. Und es war am Ende des Tages wirklich nur eine E-Mail und dann kam sofort die Antwort, das machen wir. Und wir konnten dann bei einem Training der Eintracht, konnten wir mit Jason hingehen und dann kam Kevin, hat ihm ein Trikot gegeben, hat auf seinem Trikot unterschrieben, er hat Handschuhe unterschrieben, also Torwarthandschuhe und ich weiß von der Mama von Jason, dass Jason die 3 Tage nicht ausgezogen hatte, so war er begeistert davon. Und ich bin aber mit der Familie in Kontakt geblieben und war vor kurzem auch beim Spiel Darmstadt 98 gegen Eintracht Frankfurt dabei. Die noch aktuellere oder vielleicht auch noch berührendere Geschichte, wobei jede Geschichte da wirklich berührend ist, ist Lilly. Lilly ist 16 Jahre, ist gelähmt seit Geburt und sitzt im Rollstuhl. Und sie hatte bei meinem Lichtblick den Wunsch angegeben, Crow zu treffen. Mhm. Und das haben wir auch ermöglicht. Jetzt komme ich zurück auf das, was ich schon gesagt habe, in jedem Menschen ist ein Star. Diesen Wunsch letztendlich oder diese Beziehung zum Management von Crow hat ein Mitarbeiter von Business Services für mich gemacht, Brian Funk. Ganz interessanter Mensch, junger Mensch, der früher mal in der WG mit Bowser gelebt hat und sehr, sehr gute Beziehungen zu dem Two Sides Studio in Berlin hat, wo Loredana, Bowser und Apache unter Vertrag sind. Und das ist so das, was ich meinte. Jeder Mensch oder die meisten Menschen haben irgendwas Interessantes. Und das müssen jetzt keine Beziehungen sein, das können auch Talente sein. Jemand kann gut malen. Ich hole weit aus. Wir haben es dem Mädel dann oder der Lilly ermöglicht, Crow zu treffen. Sie war begeistert. Auch da waren wir in Kontakt. geblieben. Und ich komme jetzt gerade noch, stehe unter dem Eindruck von dem letzten Wochenende, weil wir haben Lilly mitgenommen zum Finale von Miss Germany im Europapark.
Und war ja gerade jetzt erst schon dieses Wochenende, ne? Also brandaktuell.
Genau. Und sie ist mit ihrer Mama gekommen, ich war mit Brian da. Und es war schon ein tolles Erlebnis für Lilly. Jetzt muss man bei Lilly nochmal wissen, sie hat zusätzlich seit 6 Jahren, sind plötzlich Schmerzen aufgetreten. Schmerzen in der Hüfte und im Bauch. Das heißt, seit 6 Jahren leidet sie jeden Tag, fast jeden Tag an schweren Schmerzen, nimmt sehr, sehr starke Medikamente. Und dazu kommt, sie ist in der 9. Klasse und in dieser Klasse ist sie halt eine Außenseiterin. Ja? Sie verbringt jede Pause alleine. Keiner der Mitschülerinnen wünscht eine Form von Kontakt zu ihr. Und wir sagen jetzt gar nicht, wie böse die Gesellschaft ist, aber wir sind noch weit davon entfernt, inklusiv zu sein. Das wird offenbar, wenn man auf einmal die Augen öffnet dafür. Jetzt will ich nochmal zurück zu dem Wochenende und was dann passiert ist. Vielleicht weißt du es, unter den 10 Finalistinnen war auch Christina. Christina hat 2 Prothesen und zwar hat sie auch eine ganz seltene Krankheit bekommen und war dann quasi über Nacht, konnte nicht mehr gehen. Und das ist auch das Interessante, was die wenigsten wissen bei der Thematik Behinderung. Nur circa 3% der Behinderungen sind von Geburt an. Der Rest kann oder passiert im Laufe eines Lebens. Auch, was ich vorhin gesagt habe, Schicksalsschläge, Mental Health, Depressionen, psychische Herausforderungen. Es kann jedem passieren. Und nochmal, 97% der Behinderungen passieren erst nach der Geburt. So, wir waren dabei, um 2 Uhr nachts dann zu gehen. Da war noch eine Aftershow-Party. Wir waren dabei zu gehen. Und auf einmal, also wir waren wie durch ein Wunder noch geblieben. Und auf einmal kam dann Christina, die Kandidatin, die vorher schon mit Lilly gesprochen hat. Und die beiden haben getanzt. Die haben 1 Stunde getanzt und das war sensationell. Und zwar in allen möglichen Kombinationen. Man hat Lilly aus ihrem Rollstuhl genommen und sie kann sich dann auf der Tanzfläche bewegen, also den Oberkörper insbesondere. Und dann aber auch im Rollstuhl. Das heißt, dass Christina, die Kandidatin, sie darf sich Vize-Miss Germany nennen, auch im Rollstuhl mit ihr getanzt hat. Also Rollstuhltanz. 2 Rollstühle, die getanzt haben inmitten von den Partygästen. Und das war schon ein extrem bewegender Moment, das zu sehen.
Hier auch nochmal zur Erklärung, wer bei Miss Germany noch an sozusagen frühere Misswahlen denkt, liegt nämlich ziemlich falsch. Miss Germany hat sich in eine andere Richtung entwickelt und zwar in dem ganz unterschiedliche Teilnehmerinnen letztlich dabei sind. Aber Robert, vielleicht willst du dazu auch noch kurz was sagen. Nur ich bin mir auch sicher, wir müssen vielleicht in die Notes zu diesem Podcast auch noch Apache und ähnliche erklären. Denn da sind wir ja durchaus bei einem sehr jungen Publikum.
Ja, okay. Nein, das stimmt. Und ich hatte die Marke oder die Veranstaltung Miss Germany ehrlich gesagt schon seit längerem auf dem Schirm und auch Kontakt über LinkedIn zu Max Klemmer, den Geschäftsführer. Und zwar war das wirklich jahrzehntelang ein Bikini-Wettbewerb, also ein klassischer Schönheitswettbewerb. Und so vor 3 Jahren hat er Miss Germany übernommen in 3. Generation. Es haben sich 15.000 Menschen beworben darauf. Also auch eine riesen Sichtbarkeit und natürlich eine interessante Marke, was Miss Germany da macht. Aber die Kandidatinnen haben alle einen, ich nenne es mal Social Impact, sie haben alle einen Auftrag, eine soziale Mission. Das ist jetzt Christina beispielsweise, die für Inklusion wirbt. Es waren Menschen da für eine bessere Bildung, eine andere Bildung, für Sport, für Inklusion oder Inclusion auf Bezug auf Migration, was ja die spätere Siegerin oder die aktuelle Siegerin dann, wofür sie steht. Bewusstsein für Organtransplantation. Eine Sexualtherapeutin war da, was natürlich auch ein Thema ist, was in unserer Gesellschaft totgeschwiegen wird und von unfassbarer Relevanz ist. Ja, also Miss Germany repräsentiert schon den Kern der Herausforderungen, die unsere Gesellschaft gerade zeigt.
Gibt es denn da nochmal einen Link zu Dentons? Also unterstützt Dentons die Initiative Mein Lichtblick auch? Oder kannst du da dann auch wieder deine verschiedenen Hüte letztlich in Verbindung bringen?
Ja, also Mein Lichtblick ist zumindest im Frankfurter Büro eine feste Kooperation. Jedes Jahr unterstützt der Standort eine Schule mit Wünschen von den Schulkindern, also dann haben wir am Weihnachtsbaum haben Wünsche hängen, die wir erfüllen. Das machen, wie gesagt, viele Unternehmen, viele Kanzleien auch. Aber wir haben über die Jahre sehr viele Wünsche und Spenden gesammelt, dass wir dann Projekte auch aushängen und sogar Mitarbeitende dafür begeistern konnten, einen Wunsch zu erfüllen. Das heißt, es gab mal eine Assistentin aus einem Bereich, die gesagt hat, ich will den Wunsch XY, den will ich möglich machen, und sie ist dann per E-Mail beziehungsweise mit der entsprechenden Wunschkarte in die verschiedenen Büros gegangen und hat gesammelt. Das fand ich toll. Und wirklich heute Morgen, das konnte ich mir nicht aussuchen, heute Morgen kam ein Partner zu mir. Das ist nicht gestellt, das ist nicht erfunden. Er hat gesagt, Robert, du hast doch den Kontakt dahin. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit meinen Kindern und anderen Kindern über meinen Lichtblick mal kegeln gehe. Das hat er wirklich gesagt. Ich habe das jetzt nicht erfunden. Und dann haben wir die Geschichte Brian wieder. Brian war vor 3 Jahren, hat er eine Fahrradtour gemacht von Frankfurt nach Berlin und hat dann in Berlin in dem Two-Side Studios die Fahrräder von Loredana, Bowser und Apache, wir müssen es dann verlinken,
die wir in die Shownotes schreiben müssen,
unterschreiben lassen. Und diese unterschriebenen Fahrräder, diese absoluten Unikate, wurden dann bei einer Spendengala von meinem Lichtblick versteigert für einen guten Zweck. Sodass wir ja, Dentons und mein Lichtblick ist eine Form der Kooperation, wo auch viele Mitarbeitende dann mal was spenden. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht glänzen oder das rauskehren, sondern es ist drum, was mich berührt ist, dass Menschen von alleine das dann sehen, wo ich mal angestoßen habe, ja, und sage, ich engagiere mich. Und das kann auch jemand von einer anderen Kanzlei sein oder von einem anderen Unternehmen. Mein Lichtblick hier zumindest Rhein-Main, eine tolle Adresse.
Ja, und ich glaube, es zeigt ganz gut, wie man doch als Einzelner oder als Einzelne den Stein ins Rollen bringen kann und sich daraus dann ganz viele tolle andere Sachen ergeben. Wir haben schon viel über dein Engagement gesprochen. Ich möchte es aber nicht verpassen, noch eine letzte Sache anzusprechen, wo du auch Mitinitiator bist, und zwar einer Social Impact Messe, der DigiSustain. Wie kommt es denn jetzt auch noch dazu, Robert? Wann hast du noch Zeit für diese Messe?
Ich bin privilegiert genug, dass ich bei der Zusammensetzung von gewissen Panel unterstützen darf, mhm, und Teilnehmende vorschlagen darf. Bei der DigiSustain könnte ich jetzt lang ausholen. Ich versuche es etwas kurz zu fassen. Das ist ein Kunstbegriff aus Digitalisierung und Sustainability. Also die heißen Themen, glaube ich, die die Gesellschaft bewegen. Die Messe oder das Event findet jetzt im Ende April zum 2. Mal in Frankfurt im Kap Europa statt und ist oder orientiert sich an den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen. Wir haben dieses Event aber relativ groß aufgesetzt. Die Schirmherrschaft hat Boris Rhein und wir haben auch sehr viel Beteiligung der Stadt Frankfurt. Ich selbst bin jetzt auf 3 der Foren vertreten und da kommt wieder der Bezug zu Business. Das eine Forum ist das Sportforum, was über 2 Tage geht. DOSB ist dabei. Die Deutsche Sporthilfe, der Radklassiker Frankfurt-Eschborn ist eingebettet. UEFA-Europameisterschaft ist dabei. Über 2 Tage und die Dentons Sport Talks natürlich mit Axel Poth.
Da schließt sich der
mir
Kreis.
Und einer, das ist noch mein Traum, eine Veranstaltung zu Rollstuhlbasketball und 3x3 Basketball zu machen. Das hat mich jetzt inspiriert von Ball des Sports vor gut einer Woche. Und das möchte ich unbedingt auf die Beine stellen, dass wir dann Spielfeld haben und Rollstuhlbasketball anbieten können. Die beiden anderen Panel sind, oder die beiden anderen Foren sind Blockchain. Das mache ich zusammen mit Hagen Weiß, der bei uns Counsel ist, der früher bei der BaFin und im Wirtschaftsministerium war und der für das Produkt Blockchain digitale Finanzierung steht. Und wir können auch über 2 Tage lang da ein Programm rund um Blockchain zusammenstellen. Und meine Herzensangelegenheit ist dann das Social Impact Forum, wo wir Menschen eine Bühne geben wollen, die in der Regel keine Bühne bekommen, wo wir entgegen des normalen Vorgehens bei Diversity-Messen, wo Unternehmen, das habe ich schon gesagt, zahlen und dann sagen, wie toll die sind, wir darauf verzichten wollen, sondern wirklich Menschen, die ein Thema, die eine Mission haben, erzählen lassen. Wir haben dieses Jahr das Thema Neurodiversität mit dem Panel besetzt. Wir haben natürlich Inklusion mit K. Wir machen die Eröffnung zusammen mit Diversity and Inclusion in Sport, um zu zeigen, dass es so allgemeingültig ist. Und dann haben wir vor, über die LinkedIn-Influencer eine Session zu machen. Da gibt es im Moment sehr, sehr viel zu bereden und auch diesen Einfluss, den die Thematik auch über Social Media hat, mal zu erörtern.
Also ich glaube, nach diesem Podcast wird deutlich, du bist auf jeden Fall ein Mensch, der in ganz vielen Bereichen vor allem aktiv mitwirkt. Deswegen als Abschlusssatz, was treibt dich als Robert Michels an, in so vielen Bereichen aktiv mitzugestalten?
Ich müsste da wirklich nachdenken und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich irgendwo so ein Jäger bin nach Emotionen. Also das suche ich schon. Und es macht mir schon Spaß zu sehen, dass man was bewirken kann. Ich glaube aber auch, dass es eine Form von Therapie oder Selbsttherapie ist. Denn ich meine, warum kommt dieser Antrieb aus mir? Ich glaube, ich habe realisiert, bei dem Prozess, den ich vorhin angesprochen habe, von wegen Selbstreflexion, ich habe realisiert nach vielen Jahren, dass ich selbst in einem Tunnel war und selbst unter einem Rollenbild des Mannes in einer Beziehung oder in Beziehungen gelebt habe, was ich heute wirklich, ich würde nicht viel bereuen, aber das würde ich definitiv bereuen. Ich würde sagen, die Tatsache, dass ich nicht auf die Mütter meiner Kinder gehört habe, ich habe 5 Kinder, die mir beide gesagt haben, Robert, du wirst irgendwann mal bereuen, dass du nicht mehr Zeit mit deinen Kindern verbringst. Das habe ich damals weggelacht, sage ich dir so ehrlich. Mhm. Ich war so drin in dieser Rolle, Mann als Ernährer, Karriere, auch in der Angst, das dann vielleicht nicht zu machen, dass ich genau weiß heute in meinem Alter und meiner Erfahrung, die wenig haben, die über empathisches Leadership und so weiter reden. Ich bilde mir schon ein, dass ich extrem viel Lebenserfahrung habe. Da will ich andere davor bewahren. Denn wer ist denn getroffen am Ende? Das ist derjenige oder diejenige selbst, die das nicht sieht. Aber die leiden, sind die Kinder. Und die Kinder, die sehen wir in unserer Welt, in unserer Gesellschaft viel, viel zu wenig. Und das ist auch noch ein Thema, wo ich dann auch wieder als Vogue gelte und was auch immer. Ich habe das Thema Kinder von Eltern, die egal welche Sucht haben, meistens ist es Alkoholsucht, habe ich auch noch dazu entdeckt seit einigen Wochen. Und es ist leider so. Und wenn wir uns hinterfragen, es ist so und wir wollen es nicht wahrhaben, es leiden die Kinder darunter. Und wenn wir es nicht schaffen, den Kindern eine bessere Zukunft, einen Weg, wo sie groß werden können, ohne die gleichen Fehler zu machen wie wir, ohne die gleichen Ängste, dann wird es halt eng mit Änderungen. Ja? Und deshalb bin ich so fest überzeugt, mach es für die Kinder, mach es, und da sage ich auch für meine Kinder. Ja.
Ein sehr schöner Abschlussappell, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, Robert, für deine Zeit. Wir haben über sehr viele verschiedene Themen gesprochen. Ich finde, das ist ein sehr abwechslungsreicher Podcast geworden und ich danke dir für deine Zeit heute.
Vielen Dank. Mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Robert Michels. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.